Eine Begegnung mit dem Heiligen Geist kann dein Leben verändern. Eine Begegnung mit dem Heiligen Geist kann dein Leben verändern. Als ich junger Prediger war, da sagte ich, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist wird dein Leben verändern. Jetzt habe ich ja natürlich einige Jahre auf dem Buckel, viele Beobachtungen. Und ich muss sagen, im Prinzip stimmt beides. Der Heilige Geist wird verändern und kann dein Leben verändern. Aber ich habe auch festgestellt, jemand hat ein ganz neues Leben bekommen und Veränderung ist dann trotzdem nicht geschehen zugelassen worden. Ich würde gerne mit euch erstmal eine Begebenheit aus dem Alten Testament, also eine Geschichte, eine Lebensgeschichte aus dem Alten Testament anschauen. Und zwar Sauls Begegnung mit dem Heiligen Geist. Saul wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und sein Herz wurde verändert. Und er prophezeite daraufhin wie ein Weltmeister. So, dass alle sagten, ist der jetzt, der ist jetzt auch bei den Propheten. Also Saul, der hat richtig losgelegt. Wir wollen das mal anschauen, 1. Samuel 10, Vers 6, fortfolgende. Der Samuel, der hat diese, der Prophet Samuel hat diese Worte dem Saul gesagt. Vers 6, 1. Samuel 10. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Also das klingt doch schon mal ganz gut, nicht wahr? Wer gerade Leute sagen, ich wünschte, ich könnte mal aus meiner Haut fahren. Ich wünschte, ich wäre nicht ich. Und dann kommt dieser Samuel und sagt dem Saul, der ja Kopf länger war als die übrigen des Volkes Israel. Und dieser Saul kriegt gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Du wirst weissagen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Der Geist des Herrn wird über dich kommen. Du wirst weissagen, in einen anderen Menschen verwandelt werden. Und es soll geschehen, Vers 7, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, nämlich der Geist des Herrn über dich kommen, dass du weissagen wirst und in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, Saul, so tu, was deine Hand finden wird, oder das heißt, wozu du in der Lage bist, denn Gott ist mit dir. Und dann gibt Samuel ihm eine Anweisung in Vers 8 und geh vor mir nach Gilgal hinab und siehe, schau, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu schlachten. Also der 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst. Also, es ist eine ganz klare Ansage hier vom Propheten Samuel, was mit ihm, seinem Leben passieren wird. Dann sagt er, und dann gehst du nach Gilgal runter. Ich werde dann auch dorthin kommen. Ich werde kommen, der Prophet Samuel, um zu opfern und Heilsopfer zu bringen und so weiter. Du sollst dort 7 Tage warten, bis ich komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst. Vers 9, und es geschah, als er, also Saul, sich umwandte, also von Samuel wegging, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Wörtlich, da wandelte Gott ihm das Herz in ein anderes um. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein, also im Lauf des Tages. Als sie dorthin an den Hügel kamen, also Saul geht jetzt Richtung Gilgal, als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam eine Schar von Propheten entgegen und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Auch das hatte Samuel gesagt, es wird passieren. Der Heilige Geist wird kommen über dich, du wirst weissagen und du wirst verwandelt werden. Und es geschah, alle, die ihn von früher her kannten, sahen und sagten, siehe, er weissagte mit dem Propheten, da sagten die Leute zueinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Also es war richtig auffällig, was dort passierte. Und es traf alles ein, was Samuel sagt. Und Samuel sagt, okay, du wirst jetzt gehen, der Heilige Geist wird über dich kommen, du wirst ein ganz neues Herz bekommen. Das erinnert uns an unsere neue Geburt, unsere Wiedergeburt. Weil wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, sagt die Bibel, wir werden dann von neuem geboren. Und dann sagt die Bibel, wenn wir von neuem geboren sind, dann sollen wir auch noch den Heiligen Geist empfangen. Eigentlich etwas, was wir hier so ziemlich parallel sehen, auf alttestamentliche Weise. Und der Samuel sagte dem Saul, du bleibst dort in Gilgal und du wartest einfach auf mich. Als ich die Geschichte las, habe ich gedacht, wie schwer fällt uns das Warten. Wir wollen alles sofort. Ja? Alles immer gleich sofort. Also heute, ich auch. Es soll immer schnell gehen. Ich habe vorgestern im Fernsehen war so ein Bericht, wenn wir empfohlen bekommen vom Navi oder auch anders wie den Stau zu umfahren, bringt das wirklich was? Also in der Regel oder sehr oft, nicht immer. Sondern man hat festgestellt, die einen fuhren durch den Stau, die anderen umfuhren ihn. Der im Stau steht, für den scheint es endlos lang zu sein, dass er rumsteht oder nur Stop and Go fährt. Der ihn umfährt, er sieht ständig neue Bilder, Straßen, Landschaften. Er ist total abgelenkt, ist aber eigentlich fast genauso lang unterwegs. Es war ein Einzelfall, wo es nicht so war. Aber man stellte schließlich fest, sie kommen doch ziemlich gleichzeitig an. Aber die den Stau umfuhren, die fühlten sich irgendwie besser. Ich habe heute Morgen so gedacht, in Michelstadt haben wir den Bienenmarkt. Und jetzt von der Gemeinde rausgefahren und an der Ampel, da standen sie. Und ich weiß, wie langsam diese Ampel ist, wie schnell sie wieder umschaltet, so. Und ich habe gesagt, okay, also zweite, dritte Mal käme ich bei dieser Ampel durch. Aber du stehst ja auf der Straße und guckst. Also habe ich gesagt, nee, ich nehme die Seitenstraße. Denn dann stehst du nicht. Und da habe ich gesagt, oh, die Seitenstraße an der Mümmling entlang, das ist aber auch schön. Da habe ich gesagt, da muss ich nächstes Mal mit Marita mal langfahren. Es ist andere Bilder als die Betonstraße irgendwie. Du siehst Landschaft. So, ob ich schneller war, weiß ich nicht. Vielleicht war ich sogar länger, denn ich musste wieder woanders warten. Aber was will ich sagen? Wir wollen heute alle nicht mehr warten. Irgendwie muss es schnell gehen. Am liebsten gestern. Also, wenn du deinen Computer, deinen Laptop anmachst und er ist nicht in 2-3 Sekunden hochgefahren, dann hast du so innerlich dieses Gefühl, nimm ihn und schmeiß ihn aus dem Fenster. Er ist zu lahm. Also irgendwie ist alles muss schnell gehen. So, Kaffee to go, naja, und was weiß ich. Also es muss sein. Und natürlich diskutieren wir über Pfand, auch beim Kaffee to go, dass man die Pfandbecher wieder wo zurückgibt. Aber wer will denn diesen Pfandbecher tragen und bis er die nächste Pfandstelle findet? Also es sind alles so Sachen, die richtig sind. Es ist gut, wir produzieren zu viel Müll. Aber wir wollen nicht warten. Der Prophet Samuel hatte gesagt, Saul, du wirst verwandelt werden, der Heilige Geist wird über dich kommen, du wirst weissagen. Also dieser Mann hat doch enorme geistliche Erfahrungen gesammelt oder gemacht. Und jetzt sagt Samuel, aber du geh in Gilgal, da wartest du, bis ich komme. Ich habe mir unter diesen Text geschrieben, trotz dieser Begegnung und Erfahrung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, ließ Saul keine dauerhafte Veränderung zu. Er ließ es einfach nicht zu. Als er nämlich in Gilgal war, da haben die Leute ihn bedrängt. Seine Gemeinde, sage ich mal, die hat ihn bedrängt. Er soll jetzt mal machen. Und es ist Gefahr im Verzug. Pastor, guck nicht so lange zu. Pastor, unternimm was. Aber Gott hat gesagt, Pastor, warte noch. Warte, bis ich das Signal gebe. Mag ja schon ganz schön gut sein, dass dein Gott und dein Prophet dir das gesagt haben, Saul. Aber wir sagen, handle jetzt. Und der Saul, Der hat Menschenfurcht. Der Saul lässt sich darauf ein. Und der Saul geht her und er greift in ein fremdes Amt. Er tut etwas, was er gar nicht darf. Er bringt die Opfer, die der Prophet Samuel bringen soll. Er tut es. Und das Neue Testament sagt dazu, niemand unter euch leide als jemand, der in ein fremdes Amt greift. Eine moderne Übersetzung sagt, niemand unter euch leide als einer, der seine Nase in fremde Angelegenheiten steckt. Die meisten Leute heute leiden darunter, dass sie ihre Nase wo reinstecken, wo sie nicht reinstecken sollten. Auf Deutsch gesagt, sie kümmern sich um etwas, was sie eigentlich gar nichts angeht. Aber das, was sie angeht, darum kümmern sie sich wieder nicht. Naja, so. Der Saul, der ließ sich also hier von den Leuten in Bedrängnis bringen. Menschenfurcht. Und das führte ihn dazu, dass er in Eigenmächtigkeit handelte. Und wie ich schon sagte, in ein fremdes Amt griff. Er hörte nicht, bin ich jetzt aus? Nein. Er hörte nicht auf das vom Propheten gesprochene Wort. Warte. Warte. Warte einfach. Und ich kann dir sagen aus meinem Leben, warten fällt manchmal sehr schwer. Und vor allem, wenn du denkst, Mensch, da müsste jetzt eine Lösung bei, aber es scheint so, als ob Gott im Verzug ist, also helfen wir ihm doch mal, das auf die richtige Linie zu bringen. Saul handelt eigenmächtig. Er missachtet das prophetische Wort. Und sein Königtum wird ihm genommen. Samuel sagt, weil du das gemacht hast, verlierst du jetzt dein Königtum. Du wirst nicht König über Israel sein. Samuel, er salbte kurz darauf den David zum König. Natürlich in einer noch verborgenen Aktion. Aber in diesem Saul passierte etwas. Dieser Saul, er wurde ein Menschenverächter. Er wurde jemand, der die Gott lieben, verfolgte. Ständig versuchte er, David umzubringen. Ich habe so gedacht, wie ist das doch manches Mal so mit den Menschen? Wir tun nicht, was Gott sagt, und dann tragen wir die Konsequenzen aus unserem Ungehorsam. Und dann gehen wir her und sagen, die anderen sind schuld. Als Samuel nämlich kommt, dann sagt Samuel zum Saul, was hast du gemacht? Und Samuel sagt, die Leute waren's, Herr. Die haben mich bedrängt. Ich war in einer Notsituation, ich konnte mich nicht wehren. Das ist manchmal so. Wie sagte mir mal jemand, der sich ganz übel benommen hat, entschuldige bitte, aber ich will dir gleich sagen, Schuld daran, dass ich so gehandelt habe, bist du. Ich sage mir dann, wozu eine Entschuldigung? Außerdem, eine Entschuldigung ist ja noch keine Bitte um Vergebung. Es sagt ja nur, entschuldige mein Verhalten. Aber ich habe die Woche in einer Sache mit Gott so gesprochen und da haben wir gesprochen über Entschuldigung und Vergebung. Und vergib mir. Und ich habe mich über eine Situation geärgert. Hat nichts mit irgendeinem Menschen zu tun. Ich habe mich geärgert. Nein, habe ich gedacht. Und weil ich mich geärgert habe, habe ich gesagt, entschuldige, Herr. Da hat der Herr gesagt, nicht entschuldige, das heißt, vergib mir. Da habe ich gesagt, Herr, du hast recht, vergib mir. Vergib mir, dass ich Ärger Raum gelassen habe. Vergib mir. Mal entschuldige, das ist es nicht. Vergib mir. Herr, ich hatte kein Recht, jetzt mich zu ärgern. Vergib mir. Und der Herr sagt, und dann haben wir uns unterhalten. Und der Herr sagt, Entschuldigung heißt nur, wenn sich jemand entschuldigt, heißt das noch lange nicht, dass er Dinge einsieht. Das heißt noch lange nicht, dass er wirklich Vergebung will. Aber eine Person, die sündigt, Gott sagt, wer sündigt, soll nicht Entschuldigung sagen, sondern er soll sagen, vergib mir. Es tut mir leid, vergib mir. Vergib mir nach der Bibel bedeutet aber auch, ich werde das nicht wieder tun. Zumindest bin ich entschlossen, das nie wieder zu tun. So, dieser Saul sagt, Samuel, die waren's, meine Gemeinde. Meine Gemeinde ist schuld, dass ich das getan habe. Hätten die mich nicht so bedrängt, dann wäre ich jetzt nicht in diesem Konflikt, in dieser Situation. Also die Gemeinde ist auch schuld, dass ich jetzt nicht mehr König bin. Aber Gott setzt Könige ein. Gott setzt Leiter ein. Gott setzt ein und nicht Menschen. Wenn Menschen es tun, dann geht das sehr schnell auch manchmal in die Hose. Saul wurde sein Königtum genommen. Gott sagte dem Samuel, so einen wie den Saul können wir nicht gebrauchen, der sich von Menschen regieren lässt und nicht von Gott. So einen können wir nicht gebrauchen. Und Gott setzte ihn ab und Samuel gab es bekannt. Was mir aber auffiel ist, dieser Saul, er hatte ein neues Herz bekommen. Du und ich, wir haben ein neues Herz bekommen. Wir sind von neuem geboren, richtig? Wenn wir Christus aufgenommen haben, wir sind von neuem geboren. Wir sind auch getauft worden im Heiligen Geist. Und vielleicht ein ganz Teil von euch, vielleicht sogar alle, haben sogar prophetisch geredet. Aber obwohl du und ich, wir haben diese starken Erfahrungen gemacht, ein verändertes, neues Herz, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Prophetische Eindrücke, Reden, wie auch immer. Aber hat diese Begegnung mit Gott, hat sie unser Herz dauerhaft verändert? Weil es kommt nicht darauf an, prophetisch zu reden. Und das neue Herz, dieses neue Herz, das können wir auch wieder verlieren. Wenn jemand von neuem geboren ist, er kann auch diese neue Geburt von sich aus wieder rückgängig machen. Wir haben heute bei dem im Gottesdienst vor der Predigt haben die Michelstädter, Olga, das war glaube ich dein Werk, ihr habt so die 10 Jungfrauen dieses Stück gespielt, die kein Öl mehr hatten in ihren Lampen. So. Und wir gucken immer sehr stark auf das Öl und auf die Lampen und dass es nicht ausgeht und hin und her. Aber wir müssen dieses Gleichnis auch mal sehen in einem Kontext. Da sind 10 Personen, die sind von neuem geboren. Ihre Lampen brennen und sie haben alle Öl. Sie haben alle ein neues Herz. Aber was sagt die Bibel? Was ist denn die Lampe im Menschen? Die Schrift sagt, der Geist des Menschen ist die Lampe des Herrn. Mein Geist ist Gottes Lampe. Und jetzt bei den 10 Jungfrauen macht Jesus etwas ganz klar deutlich. Da sind 10 Personen, die sind wiedergeboren, die haben die Salbung des Heiligen Geistes in ihrem Leben, das Öl. Aber 5 von ihnen haben auf dem Weg in der Nachfolge mit Jesus diese Beziehung mit Jesus verloren. Das Öl ging ihnen aus, das heißt, die Salbung ging ihnen verloren. Der Heilige Geist war nicht mehr die Präsenz in ihrem Leben. Das heißt, wir sind ja Geistwesen. Aber diese Leute haben ihr Heil verloren. Diese 5 Jungfrauen haben ganz einfach ihr Heil verloren. Ihre Lampen, ihr Geist, der neu geboren war, ist erloschen. Er erlosch in seiner Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist war nicht mehr die Salbung, das Öl. Der Heilige Geist war nicht mehr da. Und somit waren diese 5 Jungfrauen, die mal wiedergeboren waren, waren auf einmal wieder Verlorene, weil sie rausgegangen sind aus ihrer Bestimmung mit Gott. Das ist ja, was Saul hier erlebt hat. Saul wurde auch wie wir, aber anders. Wir sind ja im Neutestamentlichen, aber ich benutze es als Vergleich. Er bekam ein neues Herz, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und prophezeite. Aber er bewahrte nicht, was ihm geschenkt wurde. Und dann wurde mir so deutlich, was der Apostel Paulus dem Timotheus schreibt. Er sagt, Timotheus, bewahre das dir anvertraute Gut. Da gibt es Umstände, da gibt es Menschen, da gibt es Situationen, da sind wir selbst, da gibt es den Teufel. Sie versuchen uns das zu stehlen, was Gott uns gegeben hat. Wir sind neugeboren, wir haben ein neues Herz. Und dem Teufel gefällt nicht, dass du wiedergeboren bist. Er wird alles tun, damit unsere Lampe, unser Geist wieder erlischt. Er wird alles tun, damit das wieder in die ursprüngliche Verlorenheitssituation kommt. Und dann lenkt er uns ab und verführt Menschen und wir lassen es drauf. Warum lassen wir uns dann verführen? Wir lassen uns verführen, und da lag es anders. Der Hebräerbrief sagt, er sagt, passt auf, sagt er, da ist diese leicht umstrickende Sünde. Und er sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde, gegen Anfechtungen, gegen Versuchungen noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Das heißt, Gott sagt, verteidige dein neues Leben, deine Wiedergeburt, deinen neuen Geist, deine Fülle, die du in Gott geschenkt bekommen hast. Verteidige sie bis zum Tod. Verteidige sie, selbst wenn dein Leben dabei draufgeht. Verteidige es bis zum Sterben. Ihr habt noch nicht widerstanden in dem Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut. Ihr habt noch nicht genug widerstanden. Es ist doch nicht so, dass Gott sagt, na, wollen wir gucken, wie lange hält er es aus? Und das ist auch nicht der Teufel, der sagt, mal gucken, also wenn es zu doll wird, dann lasse ich bei dir mal nach. Nein, nein, wenn du am Boden liegst, jemand sagte mir, Herbert, ich liege am Boden und der trampelt weiter auf mir rum, warum hört er nicht auf? Das sage ich ganz einfach, weil du noch zappelst und lebst, der will dich tot sehen. Der will, dass du verschwindest aus dem Leben Gottes. Und er will, dass das Leben Gottes aus dir verschwindet. So, Saul bewahrte nicht sein Herz. Er ließ zu, was Menschen wieder sagten. Er ging aus dem, was der Prophet auch zu ihm geredet, er ging aus all dem raus. Und er verlor die Fülle Gottes und er verlor sein neues Leben, das er in Gott geschenkt bekommen hat. Deshalb, für mich ist diese Mahnung des Apostel Paulus an Timotheus, und das kann uns alle beschäftigen, wir kommen alle in Situationen des Lebens, wo wir sagen, oder vielleicht auch merken, ich habe abgebaut. Also oft sagen mir Menschen, Herbert, ich habe geistlich richtig abgebaut. Ja, das kann passieren, das kann dir passieren, das kann mir passieren, das kann uns allen passieren. Gott sei Dank, wenn wir oder doch auf den Heiligen Geist hören, dass er sagt, stoppe diesen Abbau in deinem, diesen geistlichen Abbau in deinem Leben, stoppe ihn. So, und dann müssen wir, und wie stoppen wir? Indem wir bewahren. Nein, Gott hat mir ein neues Herz, ein reines Herz gegeben. Und dieses Herz werde ich bewahren. Ich werde nicht zulassen, dass der Schmutz der Vergangenheit wieder da reinkommt. Früher war das Leben vielleicht so, dass du vor deinem PC gehockt hast und du hast Seiten besucht, die du nicht besuchen solltest. Aber jetzt bist du zu Christus gekommen, hast neues Leben. Jetzt will der Feind dich wieder da hineinbringen, dass du das Alte wieder anschaust und dich in dem wieder bewegst. Warum? Weil er weiß, wenn du das anschaust, dann kommst du in Verschmutzung, dann kommst du in Selbstverdammnis und schlussendlich wirst du deinen Glauben wieder aufgeben, beziehungsweise in Verdammnis und Minderwertigkeit stehen. Wieso habe ich nicht? Und Anklage, Selbstanklage. Deshalb, er sagt, bewahre es. Leute, wir sind alle im Internet unterwegs, mehr oder weniger. Und weißt du, du kriegst ständig Meldungen drauf. Wenn ich daran denke, allein an unsere E-Mail-Adresse info@jeb, wenn ich alleine daran denke, was da reinkommt, ständig. Aber du musst grundsätzlich mal im Leben eine Entscheidung getroffen haben, was ich angucke, was ich nicht angucke. Auch wenn du denkst, mich sieht ja keiner. Doch, Gott sieht uns ja immer, er ist ja da. Ja, aber das ist ja manches Mal, wenn jemand dann ein Problem damit hat, dann ist ja die Verführung gleich nah da. Ich glaube, vor 2 Tagen war es. Meine E-Mails runtergeladen und dann steht ein Passfoto, die E-Mail lade sie runter, ich klicke die E-Mail an, ich habe es also nicht Anhang oder was aufgehört, mache ich generell, was ich nicht kenne, mache ich nicht auf. Das ist eine Grundregel. Was ich nicht kenne, mache ich nicht auf. Ich sage, wenn jemand was von mir will, dann soll er sich offenbaren und soll sagen, hier Herbert, ich bin der und der. Was ich nicht kenne, mache ich nicht auf. Gut, hier ist natürlich offensichtlich. Aber ich habe gesagt, was landet vielleicht auf deinem PC? Aber da gehört die E-Mail, ein Bild einer hübschen jungen Frau und der Text, wo bist du so lange gewesen? Ich vermisse dich. Hast du mich vergessen? Erinnerst du dich nicht an unsere Stunden? Es war cool, so eine E-Mail zu kriegen, nicht wahr? Erinnerst du? Nein, das war nicht Marita. Und, naja, und so die E-Mail so geschrieben, als würden wir uns kennen. Aber ich weiß doch, wen ich kenne. Und dann stand, wenn du mich auch mal nackend sehen möchtest, dann klicke hier unten an. Ja, also, was machst du damit? Du gehst dann, klickst es doch an, oder? Nein, kommt sofort unter die Liste blockierter Absender. Ganz klar. Es ist eine Entscheidung, die, es ist einfach, und solche Meldungen kommen ja ständig rein. Ich meine, das ist, was alles für Leute dich kennen. Ich meine, du kriegst ja die anderen Meldungen, da sind die anderen Meldungen. Tausende in deinem Umfeld, auch in deiner Nachbarschaft, warten auf Kontakt mit dir. Einsame Frauen. Sowas kommt ständig auf unsere Mail, zumindest auf unsere info@jeb. So, und Diskretion zugesichert. Melde dich. Und dann gehen Leute und klicken es an. Die Versuchung ist stark und sie klicken es an. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Ich werde mein Herz bewahren. Ich meine, für mich ist das kein Problem. Ich werde mir doch so einen Scheiß nicht anschauen. Aber da sind vielleicht andere Probleme. Du hast auch nicht dieses Problem. Vielleicht hast du ein anderes Problem. Aber der Feind wird versuchen, dich zu attackieren, dein neues Leben in Gott, das du geschenkt bekommen hast, zu beschmutzen, dich in Selbstanklage und Selbstverdammnis führen und irgendwie verlierst du dann dein geistliches Leben. Deshalb sagt Paulus, sagt Timotheus, bewahre das dir anvertraute Gut. Timotheus, du musst es bewahren. Du musst aufpassen, dass dir das nicht genommen wird, was Gott dir geschenkt hat. Saul hat nicht aufgepasst. Saul wurde alles genommen. Nicht nur das Geistliche, auch das Irdische. Alles wurde ihm genommen. Hinterher war er sogar ein dämonisierter Mann, der ständig von einem Dämon attackiert wurde. Und David musste kommen und instrumental spielen. David musste instrumental spielen, damit dann dieser Saul besänftigt wurde. Da ist es immer, ein böser Geist vom Herrn kam und belästigte ihn. Hat Gott diesen Geist etwa geschickt? Nein. Die Bibel zeigt eindeutig, und da befassen sich wahrscheinlich die wenigsten mit, aber Dämonen können in der Welt nicht machen, was sie wollen. Die können nicht einfach kommen und sagen, jetzt besetze ich da jemand. Oder ich besetze dieses Gebiet. Können sie nicht. Sie brauchen immer Menschen, um Gebiete zu besetzen oder Dinge zu tun. Sie können das nicht einfach tun. Also wir haben manches Mal so dieses Charismatische über diese Dämonen. Nein, Dämonen können sich da ansiedeln, wo Menschen ihnen einen Siedlungsplatz bieten. Da können sie sich ansiedeln. Ganz einfach. So. Dieser Geist von von Gott. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann stellst du fest, dass nicht nur die Engel Gottes, sondern es gibt regelmäßige Versammlungen auf dem Götterberg, so heißt es, das heißt an dem Ort, wo Gott wohnt. Und regelmäßig müssten dort die Engel erscheinen, Rapport geben und auch die Dämonen. Und diese Dämonen, sie erscheinen dort und dann kommt so ein Dämon und sagt, Gott, guck dir den Saul an, der lebt doch gar nicht mit dir. Der lebt doch ein ungöttliches Leben. Und er tut sogar die Dinge, die mich einladen, in sein Leben zu kommen. Und dann sagt Gott, du hast recht, Dämon. Dieser Mann, diese Frau, sie öffnen ihr Herz, ihr Leben für dämonische Wirksamkeit, für Finsternis. Und dann sagt Gott, geh hin und tue mit ihm, was du willst. Warum? Weil der Mensch durch sein Verhalten die Legitimation dazu gegeben hat. Woher kommt dieser Dämon? Vom Herrn. Aber er kann nicht einfach kommen und auf Saul hüpfen. Er braucht eine Genehmigung, kommen zu dürfen. Und wir sehen das an anderen Stellen genauso. Auch die Propheten in Israel, die Lügen reden. Das heißt, sie redeten Lügen. Und dann gab es wieder so eine Versammlung da bei Gott. Und dann steht ein Dämon auf und sagt, Gott, deine Propheten da unten, das, was die prophezeien, kommt doch gar nicht von dir. Sie sagen, so spricht der Herr, aber Gott, wir hören, dass du das nie gesagt hast. Und sie sagen, so spricht der Herr. Gott sagt, ja, ich weiß, dass sie lügen, dass sie ihre eigenen Dinger da prophezeien. Dann sagt der Dämon, dann lass mich doch mit diesem Propheten so und so verfahren. Sagt Gott, nee, das erlaube ich nicht. Okay, dann sagt der Dämon, anderer Vorschlag, kannst du nachlesen in der Bibel. Dann sagt der Dämon, anderer Vorschlag, ich werde hingehen und werde ihm Lügen erzählen und werde so tun, als wenn du das wärst. Gott sagt, das ist erlaubt, das kannst du tun. Und dann geht der Dämon und belügt die Propheten. Und sie sagen, so spricht der Herr. Aber warum? Weil sie den Dämonen eine Plattform gegeben haben, es zu tun. Also wir sehen, zurück zu Saul. Saul hatte so etwas. David musste zwischendurch in sein Wohnzimmer kommen, in seinen Palast kommen und instrumental spielen. Und durch diesen geistlichen instrumentalen Gesang oder durch diese instrumentale geistliche Musik des David wurde der Dämon, der den Saul quälte, ein Stück zurückgedrängt aus dem Leben von Saul. Und danach ging es Saul gut. Einmal ist sogar Saul und will den David aufspießen. So aggressiv reagierte dieser Geist, der ihn beherrschte. Aber David spielt und David, diese eine Musik, sie bringt dem Saul Beruhigung, Besänftigung. Natürlich, wenn David wegging, Saul hat sein Verhalten nicht geändert, kam natürlich dieser Geist zurück und quält ihn weiter und David musste wiederkommen und so weiter. Also wenn wir das anschauen, dann Saul hat nicht sein Herz bewahrt. In Sprüche 4, 20 bis 22 in diesem Bereich steht geschrieben, bewahre, beschütze dein Herz mehr als alles, was man auf der Welt sonst beschützen könnte. Wir schließen Versicherungen ab für unsere Häuser, für unsere Autos. Natürlich Auto zwangsweise müssen wir tun, sonst würden wir uns manch einer sich ins Unglück fahren. Oder wir würden vielleicht ins Unglück ungewollt hinein und unverschuldet hineingeraten. Aber wir sind überall abgesichert. Lebensversicherung, Rentenversicherung und. Wir sind überall abgesichert. Aber die Frage ist, wie bewahren wir unser Herz? Welche Versicherung haben wir für unser Herz? Oder lassen wir alles reinfahren, wie ein offener Bahnhof? Es kommt reingefahren, rausgefahren. Gott sagt, behüte es. Mehr als alles, was auf der Welt zu behüten gibt, behüte dein Herz. Behüte dein Herz mehr als dein Haus, mehr als dein Garten, mehr als dein Auto, mehr als alles, was du besitzt. Dein Herz hat oberste Behütungspriorität. Gott sagt, mehr als alles, was es gibt. Ist doch schon enorm, ne? Merken wir, wie wir da manches Mal Schutz und diese Dinge verschieben. Saul hat das nicht gemacht. Und Saul verlor alles, was er hatte. Ich habe so gedacht, ich will nie im Leben ein Saul werden. Ich glaube, du auch nicht. Aber dann müssen wir mit unserem Herzen etwas tun, dass die neue Geburt, die können wir uns nicht selbst machen. Du kannst dir kein neues Herz geben. Ich habe erst beim Seraphim hinten gesagt, Mensch Seraphim, ich habe dir doch ein neues Herz gegeben. Er war sehr beschäftigt mit seiner Technik, er hat das gar nicht mitgekriegt, aber die Kerstin, die hat gesagt, das warst du doch nicht. Ja, natürlich war ich das nicht, ich kann das ja gar nicht. Ich kann keinem Menschen ein neues Herz geben. Ja. Ich weiß, Anfang letzten Jahres kam mal jemand hierher, eine Person, und sagt, Herbert, also ich bin jetzt hier, schneide hier rein, und sagt, Herbert, ich bin jetzt hier, Gott hat mich zu euch geschickt. Okay, sage ich, was sagt er denn? Ja, Gott hat mir gesagt, dass er mir Autorität gegeben hat, also ihr, der Person, der Frau, und Gott hat mich hergeschickt, ich soll den Menschen in deinem Gottesdienst ein neues Herz geben. Dann habe ich gesagt, das kannst du gar nicht. Also du kannst keinem Menschen ein neues Herz geben. Doch, ich habe diese Fähigkeit von Gott, Menschen ein neues Herz zu geben. Ja, sage ich, dann setz dich mal schön hin. aber neue Herzen verteilst du hier nicht. Und dann nach dem Gottesdienst meinte sie, dass sie jetzt ja doch mal dran kommen könnte. Sag ich, nein, ich bin immer noch dran und du nicht. Und der Heilige Geist ist auch immer noch dran und du nicht. Also ist sie dann gegangen. Wir können, ich und du, wir können kein neues Herzenmensch mehr. Das macht der Heilige Geist, das macht Jesus, das macht durch das Logos und durch den Geist sind wir von neuem geboren. So, Saul hat ein neues Herz bekommen, aber er hat es nicht bewahrt. Ich habe gesagt, ich möchte nie ein Saul werden. Und wir können, wenn wir unser Herz nicht bewahren, können wir genauso abschlittern wie er. Glaubst du das? Ich meine, schau dich doch mal ehrlich an. Du kennst dich doch auch ein bisschen. Und schau mal, wo du schon im Leben reingerutscht bist. Ich sage das nicht als Anklage, als Überlegung. Und du bist allein durch die Gnade Gottes aus diesem Elendsloch wieder rausgekommen, richtig? Er hatte dich mal aus der Grube geholt, dann hast du im Loch gehockt. Du hast im Loch gehockt, er holte dich raus, dann hast du dich wieder reinmanövriert, er holte dich wieder raus, du hast dich wieder rein, er holt dich raus. Manche Leute leben, die sind so aus dem Lochspringer. Ständig rein, raus, wie ein Kaninchen, das aus dem Hasenstall hüpft. Aber Gott hat gesagt, ich habe für dich einen dauerhaften Platz in meiner Gegenwart reserviert. Ich will gerne mit dir leben. Und was ich so beobachtet habe, ich habe es am Donnerstag den Mitarbeitern in Michelstadt gesagt, wir haben viel über Gnade gesprochen in den letzten anderthalb Jahren ungefähr, zwei Jahren. Wir haben viel über Gnade gesprochen und allein durch Gnade haben wir erst gesagt, stehe ich hier, das ist die Wahrheit. Wenn die Gnade Gottes nicht da wäre, wären wir alle nicht hier. Allein durch Gnade. Wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wunderbar wir von Flüchen durch Christus befreit wurden. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, wie wunderbar das Gesetz Gottes ist. Und das Gesetz Gottes, unser Helfer in die Gegenwart Gottes hinein. Wir haben das alles beleuchtet. Aber ich habe auch beobachtet, dass es oft weitgehend an einem Respekt vor Gott fehlt. So, wir haben diese Bereiche, wo wir sagen, Gott ist unser Vater. Und weißt du, was mich so freut und mir so gut tut an meinem Leben mit Gott? Ich weiß, er ist mein Vater. Ich weiß, er ist mein Vater. Aber ich weiß auch, dieser mein Vater ist ein heiliger Gott. Er ist heilig. Und er erwartet Respekt. Das ist uns ja in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Der Respekt auch gegenüber den Eltern oder der Eltern, der Respekt gegenüber Kindern. Da ist der junge Mensch, der sagt zu seiner Mutter, was will die Alte? Hey, das ist deine Mutter. Was will der Alte? Das ist dein Vater. Ohne sie wären wir nicht in dieser Welt. Wir haben keinen Respekt vor Gott und deshalb haben wir keinen Respekt voreinander. Hätten wir Respekt vor Gott, würden wir Respekt haben gegenüber dem anderen. Glaubst du das? Und ich habe etwas, es ist mir die Woche klar geworden. Wir sind deshalb so respektlos oft gegeneinander, weil wir oder Menschen auch gläubig gegeneinander, weil kein Respekt, keine Ehrfurcht vor Gott ist. Ich spreche nicht davon, dass wir dahergehen und rumkriechen. Nein, Gott sagt, erhebe dein Haupt, gehe mit mir, geh an meiner Seite. Ich bin dein Vater. Oder Jesus sagt, ich bin ein großer Kriegsheld, der mit dir geht. Ja, er ist das. Er ist auch mein Bruder. Aber dieser Bruder, mein Bruder, ist auch König. Und wenn der König spricht, dann habe ich auf diesen König zu hören, auch wenn er mein Bruder ist. Hallo? Wir müssen da mal wieder in eine Respektposition hineinkommen. Vielleicht werde ich eine Serie über die Heiligkeit Gottes machen. Ich gucke mal. Und da spreche ich nicht davon, dass wir religiös engstirnig sein. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, dass wir religiös engstirnig werden. Aber ich, weißt du, ich komme, wenn ich manchmal hier am Tag reinkomme und ich weiß, mein Vater, das ist so enorm und er umarmt mich, ich umarme ihn. Ich kann zu ihm kommen.
Er zeigt mir manches Mal, gerade wenn Gefahr ist oder Attacken sind. Und dann zeigt er ein Bild. Ich sehe, wie er da auf seinem Thron ist. Und ich bin an der Seite seines Thrones. Und dann legt er seinen Mantel um mich und sagt, fürchte dich nicht, ich habe alles im Griff. Das heißt, ich bin ganz nah bei ihm. Aber manchmal, dann komme ich am Tag hier rein und dann merke ich nur, er bewegt sich hier. Natürlich wohnt er in Menschenherzen, aber und dann ist seine Gegenwart manchmal so respektvoll, so ehrfurchtsvoll, es fällt kein Wort. Ich weiß in dem Moment nur, er bräuchte nicht mal zu schnippen und er könnte mich durchs Universum jumpen. So machtvoll ist er. Und dann sage ich, Gott, ja, du bist allmächtig. Mein Vater, du bist der Allmächtige. Alle Dinge sind dir möglich. Das bringt meinen ungeheuren Respekt ihm gegenüber. Siehst du? So. Und trotzdem ist er mein Vater. Wir sind zusammen. Er versorgt mich. Er kümmert sich. Aber er ist doch die Autorität. Nein, ich habe mir gesagt, ein Saul, der sollten wir nicht sein. Ich will euch ein Gegenbild zeigen. Dann lasst uns ins Neue Testament gehen. Der Tag der Pfingsten kam. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bei der Himmelfahrt, wartet in Jerusalem, bis der Tag der Pfingsten erfüllt ist. 10 Tage später wäre das gewesen. So, Pfingsten ist schon ein altbekanntes Fest bei den Juden. Das findest du in den ganzen Gesetzen und Feiertagen und so weiter. Da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, das wäre ein anderer Punkt. So, Pfingsten war also nichts Neues. Denn Jesus sagt, wartet dort in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Weil Pfingsten war der Heilige Geist verheißen. Du musst dir vorstellen, wie viele Leute warten dort in Jerusalem am Tag von Pfingsten? Wie viele beten da? 120, richtig? So steht es geschrieben. Aber weißt du, was der Apostel Paulus sagt? Dass bei der Himmelfahrt Jesu mehr als 500 Brüder anwesend waren, plus Frauen natürlich und Kinder, denn die Frauen waren ja nicht ausgeschlossen, bei der Himmelfahrt dabei zu sein. Also das heißt, da waren vielleicht 1000 Leute, vielleicht 1500 Leute, ich weiß es nicht, die Bibel sagt es nicht. Sie sagt nur, mehr als 500 Brüder, die waren dort. Und all diese Leute, ob es nun 1000 oder wie auch immer waren, all diese Leute hörten, ihr geht nach Jerusalem, ihr werdet alle beten und warten, bis der Geist kommt. Aber von diesen vielen Gläubigen sind nur 120, die darauf reagieren und das ernst nehmen. Und diese 120, sie haben eine starke Begegnung mit Gott. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, da kam es ein gewaltiger Wind, ein Brausen, wie ein Sturmwind heißt es, in dem Gebäude, in dem sie waren. Und Feuerzungen verteilt kamen, wie Zungen kamen auf ihre Häupter. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gewaltig. Und sie priesen Gott in neuen Sprachen. Sie erhoben seinen Namen und sie lobten ihn. Das war sichtbar nach außen. Und die Leute sagten, ich glaube, die sind besoffen. Die haben die ganze Nacht durchgefeiert. Petrus sagt, Leute, es ist 9 Uhr morgens. Da sind wir doch nicht betrunken. Heute wird man sagen, Petrus immer noch von der vorigen Nacht. Aber die sind doch nicht betrunken. So, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Gemeinde entsteht. Taufe aufgrund des Glaubens im Wasser wurde sofort immer wieder gehandhabt, wenn jemand neu geboren wurde. Sofort beteten sie auch, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Sie wurden Geist getauft. Apostelgeschichte 2 ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. In Apostelgeschichte 4, da fängt auf einmal Druck an. Diese Gemeinde, die dort in Jerusalem entstand, man sagte, in der Hochzeit hatte diese Gemeinde, woher die Statistiker oder die Schreiber es haben, weiß ich nicht, aber man sagt, die Gemeinde hatte in ihrer Hochzeit in Jerusalem ungefähr 40.000 Mitglieder. Keine Ahnung, vielleicht ist das in irgendeinem nicht biblischen Text überliefert, wie auch immer, Josephus Flavius vielleicht, wer auch immer. Ist auch nicht so wichtig. Diese Leute, sie wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie waren kühn. Mutig folgten sie Jesus nach. Petrus, der gerade noch gekniffen hat, der Jesus verleugnet hatte, 50 Tage davor, hat gesagt, diesen kenne ich nicht, verflucht sein will ich, wenn ich den kennen sollte. Also Petrus, voller Angst, Menschenfurcht, wie der Saul. Nur Saul hatte schon den Geist. Kühn und mutig folgten sie Jesus nach, diese erste Gemeinde. Petrus, als er im Geist getauft wurde, sagte, wir können es jetzt nicht mehr lassen von dem, was wir gehört haben. Wir können es nicht mehr unterlassen, dazu schweigen, wir können nicht mehr aufhören zu reden. Kühn, mutig folgte diese erste Gemeinde Jesus. Dann bekam sie Rede- und Handlungsverbot. Es wurde klar gemacht, in diesem Namen Jesus werdet ihr nicht mehr reden. Es ist euch nicht erlaubt, diesen Namen zu erwähnen. Es ist auch nicht mehr erlaubt, so sagte die geistliche Regierung ihnen, den Gemeindeleitern und der Gemeinde, es ist euch nicht mehr erlaubt, in diesem Namen zu handeln. Aber diese Gemeinde, sie kniff nicht. Ich weiß nicht, wenn man uns belegen würde, mit einem Redeverbot nicht mehr über Jesus reden zu dürfen. Das ging nicht. Ich würde reden, wahrscheinlich würde ich im Gefängnis landen. Keine Ahnung, denn ich, wo immer ich bin, bin ich ein Missionar. Heute noch, jeden Tag, über 40 Jahre. Ich bin ein Missionar, wo Menschen sind. Wenn ich an einer Tankstelle bin, es geht nicht anders. Ich muss die Botschaft dort lassen. Weil ich weiß, diese Person, die mich an der Tankstelle bedient, sie wird eines Tages vor dem Gericht stehen. Und dann wird diese Person sagen, ja, man hat es mir doch nicht gesagt. Dann wird Gott sagen, gestern Nachmittag um so viel Uhr war ein Mann in deiner Tankstelle, der Herbert Ehrecke. Er hatte auf seinem Auto da drauf, Gott ist da. Du hast es noch belächelt vielleicht. Aber dieser Herbert Ehrecke, er gab dir eine Schrift über Jesus, wer dieser Mann ist und wie du ihn kennenlernen kannst. Er gab dir außerdem einen DVD-Film und du hast es bekommen. Du hast es belächelt und beiseite getan. Du hast nicht reagiert auf das, was der Herbert dir da gegeben hat. Du hast Jesus abgelehnt. Diesen Jesus, den brauche ich nicht. Jetzt stehst du vor Gericht. Jetzt hast du keine Gelegenheit mehr, diesen Jesus aufzunehmen. Jetzt muss ich das Urteil über dich sprechen. Du gehst in den Feuersee. Wer mir begegnet, soll man nicht sagen, Herbert hat geschwiegen. Aber ich sage nicht deshalb, weil man mich anklagen könnte, sondern weil mein Jesus sein Leben ließ für diese Menschen, die verloren sind. Er weiß, sie sind auf dem Weg in die Hölle und wir sind die Einzigen, die sie von diesem Weg der Verlorenheit in das ewige Leben hineinleiten können. Wir sind die Einzigen. Und manchmal sagen Leute, Herbert, du hast immer so Geschichten zu erzählen, was du mit Leuten erlebst. Ja. Warum habe ich diese Geschichte zu erzählen? Weil wenn ich einkaufen bin, bin ich ein Missionar. Wenn ich an der Tankstelle bin, bin ich ein Missionar. Wenn ich in der Stadt einen Behördengang habe, dergleichen, auf dem Weg dorthin, bin ich ein Missionar. Wo immer ich bin, habe ich Schriften bei mir. Ich bin ein Missionar und sehe Menschen anzusprechen. Ich bin ein 24-Stunden-Missionar, auch wenn ich nicht 24 Stunden draußen bin. Weil ich habe ja auch noch einen Enkel, um den man sich kümmern muss. Dann bin ich ja auch der Leiter eines Missionswerkes, unser JEB, Leiter von zwei Gemeinden. Und da gibt es auch einen Haufen Bürokratie, die dich auch sehr gefangen nimmt. Also ich will mal sagen, bei all der Beschäftigung des Alltags, und ich bin teilweise so beschäftigt, ich hätte keine Zeit für Mission. Also wähle ich die Stunden oder die Momente, wo ich unter Menschen sein kann, die wähle ich, um ein Missionar zu sein. Ich sage, das werde ich nicht an mir vorbeigehen lassen. Da muss ich die gute Nachricht reinbringen. Und ich bringe sie rein. Gestern war ich tanken und wir haben ein Gespräch. Da waren zwei Herren, die neckten die Dame, die dort an der Tankstelle arbeitet und sie war dort mit ihrer Tochter. Ich habe sie mal vor Jahren gesehen, da war das Mädchen noch klein und gerade in die Schule gekommen. So, sie neckten so ein bisschen. Und ich sagte schon, ich habe die Angewohnheit, wenn ich wohin komme, man soll mich auch nicht vergessen. Also habe ich mich so eingemischt in das Gespräch, in diese Neckerei. Habe ich gesagt, ja, jetzt seien Sie doch mal lieb hier zu der Dame, habe ich gesagt. Ja. Naja, die soll mal lieb zu uns sein. Und so, naja, üblich, so wie wir es halt kennen. So, aber dann waren wir im Gespräch. Ich sagte, hier, vor Jahren habe ich sie mal gesehen. Da war ihre Tochter noch so klein. Schulaufgaben. Oh, sagte, das ist ja schon lang her. Und dann haben wir uns unterhalten und sagt, ich hab ein Auto, im Auto etwas, das würde ich Ihnen gerne schenken. Und so weiter. Also, Sie wussten, ich bin Christ. Ich weiß gar nicht, ob Sie wussten, ob ich Pastor bin, wie auch immer. Spielt auch keine Rolle. Ich bin ans Auto. Ich habe ja in meinem Auto immer so 1, 2, 3 Kisten mit Missionsmaterial. Da sind Broschüren in verschiedenen Sprachen drin. Da sind DVDs drin und so weiter. Das gehört einfach zu meiner alltäglichen Bekleidung. So habe ich ans Auto, Kofferraum auf die Kiste geguckt. Für die junge Dame hatte ich unseren Auferstehungsfilm von Ostern da, Auferstehung, diesen Comicfilm. Und für die Mutter habe ich Maria aus Magdala. So, mit diesen beiden DVDs bin ich rein. Und hinterher habe ich noch das Jesusheft geholt, weil auf der DVD keine Adresse war. Ich sage, damit sie auch wissen, wo sie sich hinwenden können. Da habe ich gesagt, hier, für die junge Dame hätte ich diesen Comicfilm, aber den guckt Mama sich erstmal vielleicht an und Mama entscheidet dann, ob du ihn gucken darfst oder nicht. Okay, macht ja nichts. Ne? So. Und sage ich, für sie habe ich Maria aus Magdala diesen Film. Oh, danke. Sowas gucke ich gern. Ich freue mich. Richtig herzliche Freude. Du erlebst diese Dinge nicht, wenn du niemandem etwas sagst. Wenn wir nicht sprechen, bleiben wir allein. Wenn wir nicht aussehen, werden wir nichts ernten und so weiter. So, es ist so wichtig, dass wir das Evangelium transportieren. Und jetzt überlegt ihr mal, wie die erste Gemeinde, ihr dürft nicht mehr verteilen, ihr dürft nicht mehr reden. In Luxemburg zum Beispiel ist es nicht erlaubt, Flyer über Jesus auf der Straße zu verteilen. Zum Beispiel. Das muss man sich sagen. In Europa, ja, in unserem christlichen Abendland. Und hier bei uns gibt es ja auch manche Diskussionen über verschiedene Dinge, Kreuz und hin und her. Aber die erste Gemeinde, sie war kühn. Lass uns mal lesen, was sie taten. Apostelgeschichte 4, ab Vers 18. Also der Hohe Rat, die Geistlichkeit, der Klerus, die Priester der damaligen Zeit, der Hohe Priester, sie haben beraten, was machen wir mit denen? Also sie hatten eigentlich beschlossen, die bringen wir um. Da gab jemand einen weisen Rat und sagt, du, ich würde das nicht tun. Überleg mal, die Jungs haben tatsächlich recht. Dann haben wir wirklich die Arschkarte gezogen. Ich sage das mal auf Deutsch. So, und dann heißt es, dass sie wieder riefen, zurück, sie sollten wiederkommen vor das Gericht. Und als sie gerufen hatten, Apostelgeschichte 4, 18, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Es ist euch nicht mehr erlaubt, euch in diesem Namen zu äußern. Ihr könnt mit den Leuten reden, aber Jesus darf nicht mehr vorkommen. Was würden wir machen? Oh Herr, was machen wir jetzt? Jesus, Herr, du bist allmächtig. In dieser Stunde glaube ich, dass du einen unterirdischen Bunker machen könntest, in dem wir uns als Gemeinde verstecken könnten. Herr, tu ein Wunder. Hauen wir ab, nichts wie weg. Ich weiß nicht, was würden wir tun? Oh, wir müssen der Obrigkeit gehorchen. Nein, die Bibel sagt, wir müssen ihr nur gehorchen, wenn sie in den Regeln Gottes läuft. Wenn sie außerhalb der Regeln Gottes läuft, nicht. Also, Gott hat gesagt, wir sollen über Jesus reden. Wenn die Regierung sagt, wir sollen es nicht tun, wer hat dann recht? Gott. Dann redest du über Jesus und was kriegst du? Ärger, wenn sie es verboten haben. Und schau diese Gemeinde hier an. Da heißt es weiter, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Was eine Frechheit vor Gericht, so aufzutreten. Petrus sagt, wir werden weiter reden. Denn es ist unmöglich, es ist uns unmöglich, es ist mir, Herbert, unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ich bin in meinem Leben Jesus begegnet. Ich hatte eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und ich habe sie ständig. Ich habe jeden Tag meine Begegnungen mit Gott, jeden Tag. Wie sollte ich diesen wunderbaren Vater und meinen Erlöser Jesus, wie sollte ich sie verschweigen in meinem Alltag, die mich aus der Grube, aus mancher Not, aus manchem Leid geholt? Wie sollte ich sie verschweigen? Da soll doch irgendjemand kommen und sagen, du darfst nicht mehr darüber reden. Das geht nicht, ich werde über sie reden.
Geht nicht. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um des Willen, was geschehen war. Weißt du, was wir manchmal wollen? Wir wollen, dass Deutschland Gott verherrlicht. Das kann aber nur dann geschehen, wenn du und ich auftreten und unsere Klappe nicht halten und reden, selbst wenn man uns verprügelt. Und dann werden Leute sagen, da in diesem Glauben ist was Echtes. Und dann werden Menschen in diesem Land aufstehen und sagen, diesen Gott loben wir. Die es verbieten, die haben Unrecht, aber die Christen, die von Jesus reden, die haben Recht. Nur wir Christen reden nicht von Jesus, die anderen sind so laut und deshalb sagt man, die anderen haben Recht. Lasst uns das mal wieder umkehren. Lasst uns mal wieder unseren Mund weit aufmachen. Sind wir doch aus dem alten Leben vom Stammtisch her noch gewohnt. Da haben wir doch die beste Politik für das Land gemacht. Beim Krug Bier und bei diesen Dingen. Das klingt doch fantastisch, oder? Und da konnten wir auch reden. Geh doch jetzt, geh in der Kneipe, mach einen Bibelstammtisch auf. Und dann rede mit den Leuten. Sie aber, dann heißt es Vers 4, sie aber, als sie es hörten, also jetzt habe ich drei Verse übersprungen, jetzt sind sie mit der Gemeinde zusammen. Sie aber, als sie es hörten, die Gemeinde, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Und sie sagten, Herr, wir haben so Angst. Was machen wir denn bloß? Dieser böse hohe Priester. Herr, was machen wir? Haben sie das gesagt? Nein. Sie haben gesagt, Herr, schau, wie sie drohen. Und jetzt bitten wir etwas. Gib deinen Knechten, gib uns dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Hallo, habt ihr nicht gehört, Gemeinde? Gerade wurde euch verboten. Haltet den Mund, ihr dürft euch nicht mehr äußern in dem Namen Jesu. Und sie sagt, wir, Gott, jetzt wollen wir neu mit Kühnheit ausgerüstet, mit Freimütigkeit erfüllt werden, um zu reden. Und dann, Gott, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Weißt du, was sie beteten? Herr, man hat uns verboten, uns von dir zu reden. Aber Herr, was beten wir? Noch mehr Heilung, noch mehr Zeichen, noch mehr Wunder, noch mehr Auffälligkeiten. Seid ihr denn verrückt? Wisst ihr denn nicht, wo das hinführt? Ihr kommt in den Knast. Wir wissen, bald darauf, nach der Steinigung des Stephanus, brach dann noch die Verfolgung los. Auch das war gut. Denn als die Gemeinde verfolgt war, hat sie noch mehr missioniert als vorher und überall entstanden neue Gemeinden. Von daher, Verfolgung, ja, es ist grausam, es ist schlimm. Aber was sagen unsere verfolgten Brüder und Schwestern? Wenn ihr für uns betet, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir im Glauben standhaft sind. Betet, dass wir standhaft sind. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. So wie sie gebeten. Aber überlegt doch, sie gebetet haben, bewegte sich die Städte. Also Herr, Herr, bitte, wir wollen heute Abend auch eine Begegnung mit dir. Aber bitte, Herr, wir bitten, halte dich zurück. Du siehst, der Seraphim hat hier Leute angeleitet. Die haben hier manches neu gemacht. Eine Bühne gemacht, die Decke neu gemacht. Herr, du darfst erschüttern, aber bitte so, dass die Deko nicht umfällt. Herr, würdest du bitte darauf achten? Ich übertreibe, aber ist das nicht so? Sagen wir nicht Gott, mach mit mir so und mach mit mir so und mach mit mir so. Verstehst du? Wir haben Gott, den Vater, den Allmächtigen, der den Überblick hat, der voller Weisheit ist. Und dieser Gott sagt, ich würde dich gern führen. Aber was machen wir? Wir gucken Gott an und sagen, Gott, führ uns da und da und da und führ uns dort und führ uns da. Was machen wir? Wir lassen uns nicht leiten, wir nehmen Gott an der Hand und sagen ihm, wo es lang geht. Es soll aber umgekehrt sein. Und Gott sagt, die Wege, die wir manchmal zu gehen haben, die werden uns nicht unbedingt gefallen. Nein, die werden uns nicht gefallen. Sie redeten mit Freimütigkeit. Die Menge derer, die gläubig geworden war, Vers 32, war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen war, sondern es war ihnen alles gemeinsam.
Du bist in Not, du, ich helfe dir gerne. Ach, du bist auch in Schwierigkeiten, du, dann helfe ich dir auch. Man war in einem Miteinander, eine große Familie. Und dann heißt es, mit großer Kraft, Vers 33, legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Hallo, habt ihr nicht gehört? Es ist nicht erlaubt. Nicht mehr äußern, nicht mehr lehren in diesem Namen Jesus. Und die machen es noch doller. Ich weiß nicht, ich werde ja dieses Jahr 66, dass ich nicht aufhöre. Vielleicht kommt der Spruch ja auch in Wahrheit bei mir, je oller, je doller. Ich meine Evangelisation natürlich. Er wird ja oft anders gebraucht. Aber verstehst du, mit großer Kraft legten sie von der Auferstehung ab. Ihr dürft euch nicht äußern. Sie tun es noch mehr, noch stärker. Und große Gnade war auf ihnen allen. Weißt du, warum wir manches Mal so wenig Gnade erleben? Weil wir Gnade nicht an andere weitergeben. Wenn du die empfangene Gnade, du und ich, wenn wir das, was wir erlebt haben, diese Gnade Gottes, unverdient, Söhne, Töchter Gottes zu werden, wenn wir diese Gnade Gottes nicht weitergeben, dann wird bei uns auch mal die Gnade ausbleiben. Oder wir werden es nicht wahrnehmen. Wenn du aber erzählst von dieser Gnade Gottes in deinem Leben, bei deinem Erzählen frischst du auf. Deshalb habe ich ja auch in unserem Hauskirchen-Teaching mit angenommen, deine Geschichte mit Gott. Es ist so wichtig, dass du dir hervorholst, was Gott mit dir getan hat und dass du das mit anderen teilst. Und dann sagst du, wow, ich habe ja wirklich Gnade erlebt. Dann kannst du anderen erzählen von dieser Gnade. Und die Bibel sagt, was ein Mensch sät, wird er ernten. Wenn ich keine Gnade aussehe, werde ich vielleicht an Stunden, wo ich Gnade brauche, sie nicht empfinden oder denken, sie ist nicht da oder vielleicht ist sie da, aber ich werde sie nicht wahrnehmen, weil ich einfach nicht Gnade gesät habe. Wir müssen Gnade aussehen um uns herum, Gnade im Miteinander, Gnade aussehen, wenn wir Gnade ernten wollen. Denn was immer ein Mensch aussät, das wird er ernten. Steht bei mir so, in my Bible. Und ich wünsche, dass wir so Gnadenseher sind. Sie ließen sich also nicht einschüchtern. Man kann auch sagen von dieser Gemeinde, sie lebten, was sie glaubten. Das bedeutet es übrigens, ein Jünger Jesu zu sein. Zu tun, was er sagt. Wenn wir sagen, wir sind Jünger Jesu, aber wir tun nicht, was er sagt, dann sind wir eigentlich nur Nachfolger oder Zuschauer, aber wir sind keine Jünger. Ein Jünger ist jemand, der tut, was sein Meister ihm aufträgt zu tun. Und Jesus hat gesagt, geht hin, sagt allen Menschen die gute Nachricht. Deshalb trainieren wir das an den Dienstagabenden, am jeden dritten Dienstag hier zusammen mit mir. Und ich ermutige euch, dabei zu sein. Du wirst merken, es ist so einfach, es ist so leicht. Also Jünger zu sein bedeutet, zu tun, was er sagt. Deshalb hast du den Heiligen Geist empfangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht geschrieben, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Warum empfangen wir den Heiligen Geist? Einmal als Kraft für uns. Damit wir auch, wenn wir diese neue Sprache haben, in Sprachen beten können. Denn wer in Sprachen betet, auch verbaut sich selbst. Auch für das Prophetische und so weiter. Wir hatten ja die geistlichen Gaben schon mal durchgesprochen. Ihr werdet Kraft empfangen. Hast du schon mal den Heiligen Geist empfangen? Dann hast du Kraft empfangen. Dann ist er da. Was ist mit diesem Geist? Ist er eingesperrt? Hockt er da rum? Kann er sich entfalten? Für mich ist jeden Tag, Herr, entfalte dich durch mich. Vielleicht mag es sein, dass der Weg, den ich dann zu gehen habe, mir nicht angenehm ist. Aber du, Herr, du bist mein Herr. Du bist der, der meine Füße führt. Du bist der, der mir sagt, wo es lang geht. Und wenn du sagst, Herbert, geh diesen unbequemen Weg und ich muss manches Mal unbequeme Wege gehen, dann gehe ich sie. Auch wenn es mir überhaupt nicht schmeckt. Aber ich gehe sie, weil ich mit ihm gehe und weil ich weiß, ich bin in seinem Plan. In den Wegen Gottes zu sein, ist sehr, sehr oft kein gutes Gefühl. Paulus sagt, es ist Bedrängnis. Es ist Schwierigkeiten. Ständig Angriffen ausgesetzt. Unter falschen Brüdern. Und. Das ist der Weg mit Gott. Ist nicht immer diese wunderbare Zuckerschleckbahn. Nein, nein. Paulus zeigt, und lest mal gerade im Leben von Paulus, die Texte, in denen er schreibt, wie sein Alltag aussah in der Nachfolge. Da würden wir sagen, oh, möchte ich lieber nicht. Und wir wollen das ja auch nicht suchen. Aber wir wollen die Wege gehen, in die wir haben uns dem Herrn anvertraut und gesagt, Herr, du führst mich. Und wo du mich führst, das ist immer richtig. Dann wollen wir ihm vertrauen, dass die Wege, die uns nicht schmecken, dass er auch da ist und dass er uns da durchführt. Und er führt uns durch. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie aufgeben, hat er versprochen, schriftlich. Niemals gebe ich dich auf. Ich werde dich immer an der Hand halten. Und du wirst noch nie, sah ich einen Gerechten verlassen. Sind wir Gottes Gerechtigkeit durch Christus? Dann hast du eine Verheißung. Nie wirst du von Gott verlassen. So wichtig. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann wird Folgendes geschehen. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis und in Hessen und bis an die Enden der Erde. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Charismatiker meinen manches Mal, damit noch mehr Gold irgendwie gefunden wird, irgendwo, das vom Himmel rieselt. Aber ich muss dir sagen, ich habe bisher nicht festgestellt, dass das irgendjemand gerettet hat. Ich weiß noch, als wir in der Kirchenallee kamen, da kam jemand und sagt, ist bei euch auch Gold vom Himmel gefallen? Die Person war sehr gewichtig, so eine Dame kam da rein. Sag ich, nee, warum? Es lag mir fast auf der Zunge, ich kenne Leute, die haben Goldzähne, aber gut. Auch Gold bei euch. Oh, sagt sie, bei dir ist es, Bruder, ich sehe ein Goldstäubchen. Ich sage, Schwester, du hast mich gerade umarmt und mich begrüßt, das ist von deiner Schminke. Also verstehe, Leute suchen was, interpretieren was. Das rettet doch keinen Menschen, das hilft doch keinen. Bei uns fällt Goldstaub vom Himmel. Engel haben ihre Federn verloren, die fliegen auch bei uns durch den Raum. Und ich habe noch nie gehört, dass durch eine Engelfeder, und erstmal habe ich auch gar nicht gehört, dass Engel Federn haben. Die Hühner, die wir in Paraguay geschlachtet haben, die hatten Federn. Aber Engel, okay, wie auch immer. Verstehe, Menschen befassen sich mit so viel. Das ist ja, hier steht ja auch Apostelgeschichte 8, aber ihr werdet Kraft empfangen. Warum aber? Weil die Jünger schon wieder an irgendwelchen theologischen Krimskrams in ihrem Kopf sind. Ja, Herr, wie wird das denn sein? Wann wirst du denn dem Israel das Reich wieder aufrichten? Wann wird übrigens das Ende sein? Und so. Da wollten sie schon mal wieder schwergewichtig theologisch diskutieren. Ich vermute, in den 40 Tagen, in denen er mit ihnen zusammen war, hat er es ihnen deutlich gesagt. Denn in Matthäus und anderen Stellen sehen wir, dass er es ihnen schon gesagt hatte, vor seiner Kreuzigung, was geschehen wird. Aber jetzt noch mal wieder so lamentieren. Kennst du das? Christen, die wollen so gerne lamentieren. Oh, dann, ich bin noch tiefer und in die Tiefe. Jemand sagt, ich gehe so in die Tiefe des Wortes. Ich sage, pass auf, dass du nicht unten durchfällst. Verstehe, das ist manchmal so hochgeistlich religiös. Ja. Hey, also, naja. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Was mir bei dieser Gemeinde Apostelgeschichte 4 noch auffiel ist, sie war ja eine Gemeinde, die geistgetauft war, geisterfüllt war. Aber sie waren jetzt in Druck, in äußeren Druck, kurz vor einer Verfolgung. Man drohte ihnen mit dem Tod. Und weißt du, das nimmt uns im Alltag auch schon mal mit. Wir alle verbrauchen Energie, auch geistlich. Wir fühlen uns manchmal geistlich müde oder angefochten, niedergedrückt. Und wir denken, oh, wie geht's jetzt weiter? Ich möchte dich an diesem Pfingstsonntag ermutigen. Jedes Mal, wenn du merkst, ich baue ab, geh zum Herrn, hab Gemeinschaft mit ihm und sag, fülle mich neu mit deinem Geist. Fülle mich neu, überflute mich neu, schütte mich neu zu mit deinem Geist, erfülle mich überfließend neu. Herr, ich will eine neue Begegnung mit dir. Als sie gebetet haben, verstehst du, sie haben nicht mal, wir sind ja auch schon, das merken wir, unsere charismatische Prägung oft, noch mehr von deinem Geist. hat die Gemeinde gar nicht gebetet. Die haben gesagt, noch mehr Zeichen und Wunder und noch mehr Action nach außen. Gott sagt, das ist super, jetzt kriegt ihr noch mehr Geist. Weil, was machen wir, wenn wir noch mehr Geist erfüllter sind? Was machen wir dann? Dann sind wir in der Gemeinde und dann laufen wir vielleicht schon. Oh, ich bin trunken im Geist. Was machst du da, Bruder? Oh, ich bin im Geist. Der Fremde, der dich sieht, sagt, der hat einen Schuss. Du hast einen Schuss, sagt er. Verstehst du? Gott hat doch niemals gesagt, dass wir da komisch albern durch die Gegend hüpfen müssen. Aber wir können doch mal hüpfen. Die Kraft Gottes auch heute Morgen im Gottesdienst war stark. Leute sind in seiner Gegenwart einfach umgefallen. Weil Gott da ist. Weil Gott da ist. Aber wir gehen nicht her und beten mit jemandem und geben einen Stoß und sagen, merkt ihr, er fällt um, jetzt ist Gott da. Nein, hey, sowas müssen wir nicht machen. Ich habe das alles beobachtet, habe Leute gesehen, die beten, die stellen ihren Fuß auf den Klienten, haben gebetet und der konnte natürlich nicht weg, also fliegst du um. Ist ja auch klar. Ist ja klar, das war aber vom Schuh. Also bitte, lasst uns doch mal einfach echt normal mit Gott leben. Denn Gott, ich habe abgebaut, ich bin schwach geworden und ich brauche eine neue Füllung mit deinem Geist. Ich muss einfach mal neu berührt werden, wieder vom Himmel. Ich muss aus meiner ganzen Liturgie, aus meinem Alltag, da muss es mal wieder ein Ausbrechen geben, dass das Leben doch einfach mal auch wieder besonders ist mit Gott. Vielleicht wird es nach dieser Erfüllung noch besonders schwer, aber du merkst, besonders ist auch Gott da. Gott ist da. Gott ist da. Und ich freue mich so sehr. Wir können zu Gott kommen. Ich lade dich ein, jetzt auch am Schluss dieses Gottesdienstes, einfach zu Gott zu kommen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, wenn du gesündigt hast, dass du zu Gott kommst und sagst, vergib mir, Herr, dass ich so lebe, wie ich lebe. Ich beende das heute. Weil die Bibel sagt, wenn wir umkehren, dann erleben wir auch Zeiten der Erfrischung. Wir erleben richtig Zeiten der Erfrischung vom Himmel, steht geschrieben, Apostelgeschichte. Auch in diesen Anfangskapiteln. Und ich lade dich ein, zu ihm zu kommen. Herr, ich gebe dir mein Leben neu. Und Herr, fülle mich neu mit deinem Geist. Vergib mir, wenn du Schuld hast, sag, vergib mir, lass dich reinigen. Bitte nicht in Anklage, nicht mit Verdammnis, nicht wie ein geschlagener Dackel. Und komm, Gott sagt, hey, rede mit mir normal. Sag mir, sag ihm, Herr, da habe ich gesündigt. Ich habe das Internet gequält. Ich habe in dem und dem Bereich gesündigt. Da habe ich vielleicht an meinem Bruder oder Schwester gesündigt. Herr, ich habe echt gesündigt. Ich bitte dich um Vergebung. Und da, wo du merkst, dass du jemanden gekränkt hast, geh hin zu dieser Person oder ruf sie an, schreib ihr, vergib mir, dass ich dir Unrecht getan habe. Oder vergib mir, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Denn das Wort Gottes sagt, vergeltet nicht Scheltwort mit Schimpfwort mit Schimpfwort. Ja, du hast mich beschimpft. Du hast mich übel beschimpft. Also habe ich das Recht, zurückzuschimpfen. Du kannst es tun, aber das Recht haben wir nicht. Wir können sein wie Jesus. Er tat seinen Mund nicht auf, als man ihn beschimpfte. Wir wollen doch verwandelt sein in sein Bild. Hey, du hast ein neues Herz bekommen. Bewahre dein Herz. Bewahre es. Aber auch heute lass dich neu erfüllen vom Heiligen Geist. Sag Gott, ich brauche eine neue Geistbegegnung heute Abend. Erfülle mich, Herr, ganz neu. Und ich bitte das Lobpreisteam, dass er einfach kommt und dass wir so zu Gott gehen. Und vielleicht willst du doch einfach nur mal dich neu Gott hingeben. Du kannst dich hier hinknien, du kannst dich hier hinstellen. Aber ich bitte dich auch, wir wollen erstmal nur instrumental spielen. Kurz instrumental. Oder vielleicht auch, komm Heiliger Geist, weiß nicht, was du hast. Okay. Aber dass wir einfach, vielleicht auch komm Heiliger Geist, lade ihn ein, sag komm in mein Leben, erfülle mich neu. Die Gemeinde in Jerusalem wurde neu erfüllt und mit neuer Power ging sie voran. Weißt du, das ist für mich Pfingsten. Das Gute ist, wir brauchen nicht auf nächstes Jahr Pfingsten zu warten. Wir können jeden Tag Pfingsten haben. Das ist das Tolle. Jeden Tag Pfingsten. Ist das nicht herrlich? Jeden Tag Erfrischung vom Himmel. Jeden Tag Begegnung mit Gott. Natürlich leben wir mit uns, aber es gibt auch dieses, oh, wo du merkst, ja, es ist eine besondere Begegnung. Lade ihn ein, dich neu zu erfüllen, auch heute Abend. Und dann gehen wir kraftvoll in diese nächsten Zeiten hinein, die vor uns liegen. Und wir sind mutige, freimütige Zeugen von Jesus.